Jetzt zum Ernst der Lage. Also es ist sehr schön, dass ich wieder hier eine Einführung machen kann. Fritz Lang in der Reihe Rache, Schuld, Vergebung. Das Schöne an dieser Reihe ist ja, dass es so einigermaßen chronologisch geht und man auch technisch und historisch eigentlich eine historische Abbildung bekommt. Jetzt sind wir im Jahr 1936. Fritz Lang könnte man natürlich Seminare mitfüllen. Ist schon einer der wichtigsten Filmemacher, Regisseure, Autoren, Erfinder der Menschheit, der Menschen, der Filmgeschichte. Klingt so groß, der Menschheit, aber es ist ja so. Also er war, das sagt man immer so gerne über historische Figuren, er war angeblich kein so einfacher Mensch. Weiß man jetzt ja nicht, wenn man ihn ja nicht kannte, aber es gibt zumindest diese Geschichten oder diese Fragestellungen, zum Beispiel den Tod seiner ersten Frau, die ist durch seine Pistole umgekommen. Ob es nun Selbstmord war oder Mord, weiß man nicht, aber es wird ja gerne auch so ein Mythos gebaut, wird gerne benutzt als eventueller Grund für das, was dann später in vielen seiner Filme thematisiert wird, nämlich dass der innere Dämon, die Schuld, das Böse in uns oder wie es sich darstellt in dem eigentlich Alltäglichen oder im Versuch, das Leben einfach zu leben. Und Fritz Lang, also ich werde nur ein paar Punkte ansprechen. Wie gesagt, es ist ein unglaubliches Oeuvre. Und wenn ich sage Erfinder, das Interessante bei ihm ist ja, dass er vom Stummfilm zum Tonfilm ging. Er hat schon Stummfilme, Metropolis, nur als einen, um den Film zu nennen, ein Oeuvre davor zu weisen und macht dann mit M, eine Stadt sucht einen Mörder, 31, seinen ersten Tonfilm, wo er dann schon, der Mörder wird gefunden, über etwas Auditives, über die Melodie, über die Abfolge aus Peer Gynt. Das heißt, er benutzt die neue Technik auch schon direkt. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber auch was die Erzählung von Räumen angeht oder von Abläufen benutzt er auch die neue Technik des Erzählens sozusagen sofort. Er macht dann 1933 in Deutschland noch das Testament des Dr. Mabuse, in dem der Böse oder das Böse, das was auch immer es alles ist, Dr. Mabuse, einer von außen betrachtet in einer Irrenanstalt ist und wirre Ideen aufschreibt und auf eine unerklärliche Art und Weise für Terror und Morde und alle möglichen Dinge sorgt, als das Böse das steuert. Am Ende stüpft er auch in die Figur des Irrenanstalts, des Irrenarztes. Und ein Wahnsinniger, der die Welt in den Abgrund bringt und vorher in einer geschlossenen Anstalt seine wirren Ideen aufschreibt, 1933. Also es ist ja klar, wird gerne interpretiert, dass das natürlich sich mit Hitler beschäftigt. Josef Goebbels mochte den Film filmisch und sagte immer, er war so ein großer Filmkenner als Propagandaminister, hat ihn dann noch verboten, hat dann Fritz Lang angeboten, der Leiter des deutschen Films zu werden, des Nazi-Films. Hat sich Bedenkzeit ausbedungen und ist geflohen. Ob er nun direkt nach Paris gegangen ist oder ob er vorher noch in Deutschland war, ist nicht ganz klar. Aber zumindest ist er nach Paris gegangen, hat dort einen Film gemacht, Lilium, um dann weiterzuziehen. Ich mache nur so einen kurzen Abriss, um zu verstehen, wo wir uns jetzt befinden. Jetzt sind wir 1936 in Hollywood, wo er seinen ersten Hollywood-Tonfilm machen kann und wird. Und ich hatte in der Beschreibung dieser Veranstaltung schon einen kurzen Plotabriss gesehen. Ich will jetzt nicht den ganzen Film nacherzählen, das finde ich nicht immer so gut. Wir wissen, dass es um jemanden geht, der unverschuldet unter Verdacht gerät und von einem Mob, einem Lynchmob, verurteilt wird und gelyncht werden soll oder wird. Also es ist ein unbescholtener Bürger, ein unbescholtener Mann, der eigentlich nichts Böses will. Und das ist eine Art von Filmfigur, weil ich finde es schon spannend zu sehen, welche Art von Menschenbild oder Figuren die Regisseure so erzählen. Das ist natürlich ein Menschenbild, was Lang oft, später auch, vor allem in den amerikanischen Produktionen erzählt. Also in Scarlet Street später wird jemand, der eigentlich Maler sein möchte, es aber nicht sein kann, durch eine Femme Fatale, der dann Film Noir dazu gebracht ist, vielleicht doch zu tun, und dabei aber auch in den Abgrund gestürzt, genauso wie vielleicht in Beyond a Reasonable Doubt, da wird versucht, die Justiz bloßzustellen, indem man behauptet, schuld an etwas, an einer Straftat zu sein. Am Ende führt es dazu, dass man doch im Gefängnis landet. Also es ist oft der Versuch, mit Gerechtigkeit und mit Schuld umzugehen von, oder Leute rutschen hinein etwas, so wie auch einige von Hitchcocks Helden, die unverschuldet, nichts Böses ahnend sozusagen, in den Abgrund geraten. Und eine ähnliche Figur haben wir hier. Dennoch handelt es sich um einen Hollywood-Film. Sie werden sehen, das kann ich schon verraten, das ist nun mal umstritten. Das Ende ist dann, es gibt zumindest eine Ende-Sequenz, die ist dann doch, die hat Fritz Lang nicht gemocht. Es ist dennoch trotz allem nämlich ein Melodram, ein Hollywood-Melodram. Es ist dennoch eine Liebesgeschichte und es musste dieses Ende geben. Er fand es auf Englisch gesagt coy, also feige. Aber das Studio hat ihn quasi gezwungen, ihm auferlegt, das Ende so zu machen. Es ist also sein erster Film in den USA. 1939, später bekommt er auch die US-Staatsbürgerschaft. In der Hauptrolle Spencer Tracy, der damit mit seinen ersten Erfolg feiert und danach richtig durchstartet. Spencer Tracy, habe ich vor kurzem, ist nur ein kleiner Zufall, ein Interview mit George Clooney gesehen, der darüber sprach, wie er sich von Spencer Tracy beeinflussen lässt. Und dann spricht er von dem Film Let Look Who's Coming to Dinner, der später gedreht ist, in dem Spencer Tracy den Vater einer jungen Frau spielt, die mit einem 10 Jahre älteren schwarzen Arzt liiert ist und ihn nach Hause bringt, zu Dinner. Und Clooney spricht davon, dass Spencer Tracy eben in den Raum kommt und seine Markierung sucht, wo er stehen muss, fürs Licht und für die Kamera. Und wenn man nun mal es schlecht macht, würde man bei Schauspielern erkennen, dass sie ihren Punkt suchen, so. Und Spencer Tracy macht aus der Not eine Tugend und guckt dann extra lange drauf, als würde da irgendwas liegen. So geht dann so. So, ich kann es jetzt auch nicht, ich bin nicht Spencer Tracy, aber zumindest will ich damit sagen, das kann man jetzt in dem Film nicht unbedingt erkennen, aber es ist der Beginn, einer der ersten oder damit der größte Durchbrucherfolg für Spencer Tracy. Der andere Star in diesem Film ist sein Hund. Ist deswegen ein Star, weil, als Anekdote, der Hund heißt eigentlich Terry, aber es ist eigentlich einer der berühmtesten Filmhunde, die es so gibt. Der hatte insgesamt 11 Filme, er war später auch der Hund Toto in Dem Zauberer von Oz. Und vielleicht erkennt man es dann auch. Er wurde auch später dann tatsächlich meistens nur noch Toto genannt durch diese Dreharbeiten später. Hat sogar eine eigene Autobiografie, die Autobiography of Terry the Dog, Who Was Toto. Also wir haben hier einen zweiten Star im Film. Und jetzt nochmal zum wirklichen Kern vielleicht. Also es geht um Lynchjustiz. Es geht darum, dass jemand unter Verdacht gerät und einfach eine Masse, ein Mob, ein Pöbel, aus vielleicht sogar hehren Motiven, weil man das Böse bekämpfen will oder das, was strafbar ist, einfach die Justiz selbst in die Hand nimmt. Da denkt man schon daran, dass das ja irgendwie aktueller denn je ist. Das ist auch ein gern gemachter Spruch, aber man denkt drüber nach und vielleicht kann man es soweit als aktuell bezeichnen, als man ja heutzutage gerne in einzelnen Blasen oder Gruppen so seine Realität hat. Also wir leben ja oft in einer Zeit, wo man dann oft so seine Filterblase hat, sei es digital, dass man sagt, ich habe nur meine Nachrichten, die gelten, ich bin nur das. Also in diesem Sinne ist es natürlich sehr erschreckend aktuell, weil dann diese kleine Gruppe, dieser Ort einfach entscheidet, dieser Mann ist schuldig und wir nehmen das Gesetz jetzt selber in die Hand. Und da kann man leider wirklich sagen, dass das nichts ist, was der Vergangenheit angehört. Das andere Aktuelle ist vielleicht noch zu nennen, ich möchte auch nicht zu viel verraten, aber es gibt eine technische Art und Weise, wie vor Gericht dann später die Beweisführung gemacht wird. Und das ist im Jahr 1936, wenn man darüber nachdenkt, so irre, dass es so erzählt wird, weil das eine Art und Weise ist, das ist technisch überhaupt nicht möglich zu der Zeit und ist erst sehr viel später, vielleicht sogar heutzutage erst, seit einigen Jahren richtig üblich, dass man das so erzählt. Also man sieht darauf achten, ich finde es auch fast wie so ein Fremdkörper. Und man merkt auch, dass es eigentlich nicht funktionieren kann technisch, aber es ist auch, dass man auch nicht weiß, wie man es erzählen könnte, weil es das einfach noch nicht gibt. Aber das zeigt nun mal wieder das Visionäre von Fritz Lang, auch technisch Visionäre, was er sich vorstellt. Und vielleicht noch kurz zur Kamera, weil man muss ja bedenken, Fritz Lang kommt nach USA und macht seinen ersten Film in diesem Land. Also das ist ja nicht einfach mal so, er muss, und dennoch sehen wir genau, es ist eigentlich ein Fritz-Lang-Film. Also die Art und Weise, wie unaufgeregt die Bewegungen erzählt werden, gleichzeitig ganz oft Großaufnahmen sind, die Leute in die Kamera leben, spüren, starren, dann doch Aber eben dieses Unaufgeregte, das ist sofort erkennbar. Nach der Autorentheorie könnte man so sagen, es sieht aus wie ein Langfilm. Und der hat den Kameramann Joseph Ruttenberg zur Seite bekommen, der das sehr, sehr gut und sehr unaufgeregt macht. Das ist wirklich beeindruckend, dass sich jemand dann auf die Art und Weise des Filmemachens von jemandem wie Fritz Lang einlässt und das dann in seiner eigenen Kunstform durchführt. Und vielleicht noch abschließend hat die New York Times am 6. Juni 1936 eine Kritik veröffentlicht über diesen Film und findet ihn einen der besten Filme des Jahres. Am 6. Juni natürlich ist das Jahr noch nicht ganz vorbei, aber bis dahin. Und macht diesen interessanten Vergleich, der ist fast ein bisschen sehr verquer im ersten Moment, aber eigentlich sehr, sehr gut. Sie vergleichen den Film mit M, eine Stadt sucht einen Mörder. Und zwar behauptet der Kritiker, es wäre sowas wie das Negativ, das Filmnegativ, das, die Flipside sozusagen, weil der gute Joe Wilson, die Filmfigur, wird durch diesen Mob zum Bösen gemacht. Auf der anderen Seite bei M haben wir den Bösen, der auch einem Mob von einem Mob gejagt wird, aber schon das Böse ist und das Böse quasi der Grund ist für den, also da ist er wirklich schuldig. Gleichzeitig werden beide auch vor Gericht gestellt, der eine, wie wir heute sehen werden, wirklich vor in einem Gerichtssaal vor Richter etc. Und der andere, eine Stadt sucht einen Mörder, wer das jetzt nicht vor Augen hat, da die Kriminellen in der Stadt durch die Razzien, die Polizei macht, um diesen Mörder zu finden, diesen Kindermörder zu finden, so viel Aufruhr erzeugen, haben die Kriminellen auch keine Lust mehr, vereinfacht gesagt, und suchen auf ihre eigene Faust, machen verschiedene Dinge, um ihn zu finden und stellen ihn quasi letztlich selber vor ihr eigenes Gericht, als sie ihn haben, in ihrem Keller. Also insofern ist es eine interessante Spiegelung dieser beiden Filme, der eine als sein erster Tonfilm, der andere als sein erster Hollywood-Film. Und grundsätzlich geht es in allen darum und oft später auch um das Böse in uns, das Gemeine in uns, das Mordhafte, was auch immer es alles gibt, wo das steckt, wie das ausgelöst wird, wie wir damit umgehen und wie wir alle gemeinsam damit klarkommen und uns alle die Köpfe einschlagen. Und insofern ist das tatsächlich ein erschreckendes Beispiel. Das ist die 35mm Kopie. Das ist auch sehr, sehr toll, dass wir die hier sehen können. Das ist ja nun mal sehr selten mittlerweile, schwarz-weiß. Ich wünsche Ihnen viel Freude oder Unterhaltung.